Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin moin, liebe Zuhörenden, willkommen zur neuen Folge im Knochenjob-Podcast. Heute ist unsere Aufnahmesession sehr früh gestartet, vor Schulbeginn sogar, und Dennis kaut noch an seinem Brötchen. Man könnte auch denken, er kaut an seiner Brötchentüte, so doll, wie es im Hintergrund geraschelt hat. Deswegen habe ich die verantwortungsvolle Aufgabe übernommen, heute in die Episode reinzustarten. Dennis, hast du runtergeschluckt? Du hast Neuigkeiten zu verkünden, habe ich gehört.
Ich habe mir noch gedacht, wie asozial das ist, im Podcast zu essen. Kriege ich mir das nicht geschissen, mal eine Stunde lang darauf zu verzichten. Jetzt habe ich mich auch noch verschluckt. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Jetzt bin ich wach und fit und voller Glukose und das Gehirn arbeitet auf 2 km/h Hochtouren. Ja,
nicht schlecht.
First Shoutout geht raus an meine alte Hockeymannschaft, die Hockeyherren-Nationalmannschaft. Vielleicht haben es einige mitbekommen, sind Weltmeister geworden in Indien, haben im Finale die amtierenden Olympiasieger Belgien in der Overtime-Schrägstrich im Penalty-Schießen geschlagen. Und das war echt eine coole Nummer zu sehen, wie die Jungs, die ich da auch auf die Olympischen Spiele vorbereitet habe, ja, jetzt sich einen großen Traum erfüllt haben und einen wahnsinnig riesengroßen Pokal irgendwie jetzt mit nach Deutschland gebracht haben. Also Jungs, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Das war auf jeden Fall ziemlich fett.
Ja, cool. Ist es auch so, dass Indien da eine traditionell gute Mannschaft ist? Also sie sind ja sehr gut im Cricket und solchen Geschichten?
Mhm. Die haben, musst du dir vorstellen, wie ein Fußballstadion, wo nur Hockey gespielt ist. Und wenn Indien spielt, ist das Ding voll und ausverkauft. Große Hockey-Nation, große Tradition. Aber muss fairerweise auch sagen, Indien hat dieses Jahr ziemlich enttäuscht, ist ziemlich früh ausgeschieden. Und dann war die Begeisterung von 100 auf 4 runtergefahren sozusagen. Und ich glaube, das Finale, ja, ich will nicht lügen, aber war fast zu 50% nur das Stadion gefüllt. Anyway, die Jungs haben es auf die Tagesschau-Seite als Headliner geschafft und werden bestimmt irgendwie Mannschaft des Jahres in diversen Sportartikeln und Sportnachrichts-Webseiten und so weiter und so fort. Also freut mich sehr. Bringt den Hockeysport ein bisschen nach vorne.
Ja, Respekt. Finde ich cool. Ich muss ja immer sagen, ich freue mich immer, wenn die Sportlandschaft in Deutschland so ein bisschen diversifiziert wird, dass es nicht so diesen Fokus auf nur eine Sportart gibt, wie es so früher war. Ja, von daher Gratulation von meiner Seite.
Ist es denn?
Ja, danke schön. Alles gut. Komisch, weiß ich auch nicht. Formel 1.
Ja, Klaas, hast du diese Woche irgendwas Spannendes erlebt oder hast du dich nur in dein Bärenfell gelegt und dir gut gehen lassen, so wie es so normalerweise deine Art ist?
Meine Pechsträhne ist vorbei, größtenteils, ist einer Dummheitssträhne gewichen, das was nicht unbedingt besser ist, aber ich merke auf jeden Fall, wenn Sachen bei mir schief laufen, dass es an meinem eigenen Fehlkalkulationsverhalten liegt oder dass ich halt einfach nicht nachgedacht habe oder zu viel im Stress bin. Das muss man davon unterscheiden, ob man von einer göttlichen Universum begünstigten Pechsträhne verfolgt wird oder ob man halt einfach selber schuld ist. So, das ist halt wichtig, das zu differenzieren. Ja, sonst geht's langsam bei mir wieder bergauf in 9 Jahren.
Freut mich sehr. Eine kleine Nachricht habe ich noch, die geht raus an den Bundesverband der Osteopathie. Und zwar haben die 20-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch vom Knochenjob-Podcast an dieser Seite. Und zum 20-jährigen Jubiläum gab es eine Sonderjubiläumszeitung, in der unter anderem Laurie Hartman, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ist eine
natürlich
Associate Professor habe ich mir hier notiert für osteopathische Technik an der Britischen Schule für Osteopathie. Die hat einen kurzen Artikel geschrieben und mit ihrer über 60-jährigen Erfahrung so ein paar Tipps und Tricks verraten, wie sie einfach effektiver und besser osteopathisch arbeitet. Und da habe ich mir so ein paar Sachen rausgefriemelt, die ich mal hier zum Besten geben wollte und auch deine Meinung dazu hören möchte. Und zwar geht es da hauptsächlich um das viel diskutierte Einrenken, HVT-Techniken und ob man jetzt irgendwie noch in der Lage ist, verschiedene kleinere Einstellungen am Körper vorzunehmen, um A, ein bisschen Schaden vom Körper wegzunehmen und also Schadenspotenzial vom Körper wegzunehmen, B, als Osteopath oder Osteopathin selber nicht so belastet zu sein, was ich auch einen ganz interessanten Ansatz finde, weil wir wollen ja auch und müssen ja auch jahrelang arbeiten und das auch relativ körperlich. Und ja, sie spricht da auch unter anderem über die Minimalhebelmanipulation und hat dadurch, dass sie den Körper ihrer Patienten immer in allen möglichen Bewegungsachsen, also Seitneigung, Rotation, Beugung, Streckung, Kompression, Dekompression, immer wieder in alle möglichen kleinsten Kraftvektoren einstellt, sich eine Technik erarbeitet, wo sie mehr oder weniger mit ganz kleinen, repetitiven, wiederholenden Bewegungen an ihr Ziel kommt und Gelenke lösen kann. Und jetzt musste ich dann mal an meine Einstellung zum Beispiel bei der Lumbar Roll denken. Ich glaube, man macht viel intuitiv und positioniert den Patienten durchaus in verschiedensten kleinen Winkeln und Vektoren, denkt aber gar nicht mehr so darüber nach. Hast du in der Zeit deiner HVT-Techniken durchaus dir nochmal so ein paar kleine eigene Winkel und Bewegungen angeeignet?
Den stechmannschen Winkel, meinst du?
Ja.
Willst du darauf zu sprechen kommen?
Klar, endlich. Endlich kommt immer.
Ja, also ich kenne ja diese Geschichte, diese typisch britische Herangehensweise, dass man das halt Stück für Stück aufkombiniert, aufsummiert, diese Einstellung, die auf jeden Fall ziemlich cool ist, aber auch ein wenig, nicht immer so ganz einfach nachzuvollziehen ist, aber was mir das auf jeden Fall gebracht hat, ist halt eben diese Intuition, die du auch schon angesprochen hast, dass man gucken kann, okay, wie ist mein Gefühl dafür überhaupt? Und ich hatte ja auch schon mal erwähnt, bei der HWS hatte ich mich anfangs da schwer getan, zu sagen, okay, 30 Grad Lateralflexion, 45 Grad Rotation, von dort aus starten wir. Das hatte mich so ein bisschen verkopft und ich finde, dieses Gefühl dafür zu entwickeln, ist so oder so wirksam, ob du jetzt dich an Gradzahlen hältst oder nicht. Du brauchst dieses Gefühl, um zu wissen, okay, wie fühlt sich diese Vorspannung an, um den Thrust, den wir dann setzen, möglichst minimal zu halten. Von daher finde ich es sehr gut, sich das anzugucken. Es geht aber nichts über Erfahrung und Anwendung, praktische Erfahrung. Man muss das wirklich öfter gemacht haben. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich diese Woche nochmal wirklich erlebt habe. Als jede Manipulation bei mir sofort beim ersten Mal gefluppt hat und locker und easy von der Hand ging und die Patienten zufrieden waren und ich überlegt habe, okay, vor, weiß ich nicht, 2-3 Jahren warst du noch nicht so weit. Da war das immer noch mit ein bisschen schwitzigen Händen verbunden und hat auch nicht immer so auf Anhieb geklappt. Ja? Dass man da einfach wirklich die Erfahrung braucht und dieses Gefühl nie unterschätzen sollte in unserer so schönen Osteopathie.
Ja, zwei Hacks hat sie da noch mit reingebracht und das fand ich auch nochmal ganz interessant, habe ich diese Woche dann auch nochmal probiert und zwar ist sie mehrmals aus den Voreinstellungen wieder ein bisschen rausgegangen und wieder reingegangen. Sie sagte, durch dieses repetitive Rein- und Rausgehen kann sich zum einen Patient nochmal so ein bisschen auf die Situation einlassen und zum anderen kriegt man dann alle Gewebsteile dann so nochmal organisiert und übereinander gelegt, dass man dann beim darauf folgenden Impuls gar nicht mehr so viel Kraft braucht, um tatsächlich zum Ziel zu kommen. Das fand ich ganz gut. Besser als wenn du in sofort eine Stellung reingehst und es haben sich vielleicht noch ein paar Strukturen verhakt und du ballerst einfach da drüber. Da ist dann natürlich die Verletzungsrisiko auch nochmal ein bisschen höher. Mhm. Und sie nutzt, das hatten wir damals im Unterricht, glaube ich, auch, sie nutzt die Refraktärzeit der gegenläufigen Muskulatur nochmal. Zum Beispiel beim Thema Halswirbelsäulen einrenken, schaut oder lässt sie den Patienten ein bisschen in die Richtung der zu manipulierenden Bewegung schauen und dann mit der Blickrichtung aus dieser Richtung wieder rausgehen, durch diese 3 Sekunden in eine Richtung schauen, lässt reflektorisch schon ein bisschen gewisse Muskulatur nach und sie sagt, dann kommt man etwas einfacher zum Ziel. Und genauso ist bei der Lumbar Roll, wenn du in diesen Patienten, also eine Technik für die untere Lendenwirbelsäule in Rotation eingestellt, wenn so ein bisschen gegenläufig angespannt wird, 3 Sekunden, dann losgelassen wird, dann kann die Muskulatur in der Refraktärzeit nicht mehr so gut dagegen spannen und man hat weniger Widerstand, den man überwinden muss. Fand ich jetzt nochmal ganz ganz nice to read und ganz nice to have. Und ja, in diesem Zusammenhang, Bundesverband Osteopathie, Happy Birthday, macht mal weiter so und wir hören.
Ja, sehr schön. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das für Studentinnen und Studenten auch richtig gut ist, mit dieser Einstellung zu spielen, weil es aus meiner Sicht darauf am meisten ankommt, diese Voreinstellung, Vorspannung zu halten. Und so mit diesem guten alten Rein raus, das klingt auf jeden Fall gut. Mhm. Ja, schön. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C. Was meinst du, Dennis? Wollen wir ins Thema starten?
Ja, was hast du vorbereitet, Klaas?
Heute soll es um das Thema Wissenschaft in der Osteopathie gehen. Wir hatten das ja schon in mehreren Folgen mal angeteasert, das Thema. Also es gab ja eine Folge der Science Corps, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Jetzt vor kurzem im Januar 2023 gab es einen sehr kritischen, beinahe diffamierenden Artikel in der Welt Online, der Osteopathie ein sehr schlechtes Zeugnis, was die Wissenschaft angeht, ausgestellt hat. Und worum es heute so ein bisschen gehen soll, ist jetzt auch keine, sag ich mal, allzu abschließende Beleuchtung der Osteopathie aus wissenschaftlicher Sicht. Aber wir wollen so ein bisschen die Wissenschaft selber, welche Vor- und Nachteile das so haben kann, evidenzbasiert an die Osteopathie ranzugehen. Das wollen wir so ein bisschen beleuchten. So habe ich mich zumindest vorbereitet, Dennis. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber
ich habe bei PubMed Osteopathie eingegeben und geguckt, was so ausgespuckt wird. Und,
okay. Da bist du auf die Nierenkrankheit wahrscheinlich gestoßen, über die Knochenerkrankungen durch die Nieren induziert gestoßen. Der typische Fehler, was den meisten Journalisten wahrscheinlich passiert und dann denken, ja, da gibt's ja gar nichts. aber ist auch eines der Probleme, wenn es darum geht, Osteopathie, dass die Leute nicht genau wissen, wie sie Datenbanken benutzen sollen. Und dass es auch nicht immer so ganz definiert ist, ne? Osteopathie eingeben führt einem meistens nicht zu der osteopathischen Behandlung, sondern zum Beispiel ist ja OMT, Osteopathic Manipulative Treatment, ist ein bisschen der Begriff, den man da eigentlich nehmen sollte, der sich durchgesetzt hat. Ja.
Ja, true. Du bist ja Master der Wissenschaft. Ich bin ja nur Junggeselle der Wissenschaft. Welche Form von wissenschaftlichen Studien hast du denn angewandt? Hast du, ich glaube, da hast du auch schon mal drüber gesprochen, eine Literaturrecherche gemacht zur Masterthesis. Mhm. Und für die für die Bachelor-Thesis hast du schon auch praktischen Anteil gehabt bei dir, ne?
Ja, genau. Bachelorarbeit war eine Validitätsstudie, genauer gesagt eine Zuverlässigkeitsstudie. Da ging es um die Intertester-Reliabilität, also wie zuverlässig mehrere, damals Physiotherapeuten und Osteopathen und Ärzte, in der Lage sind, zum selben Schluss zu kommen bei einem Krankheitsbild. Und das war sehr gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses wissenschaftliche Arbeiten und das zu ergründen und auch Ergebnisse zu produzieren. Und das war damals so, dass die Körpersprache im FDM, also die Gestik, die Art und Weise, wie die Patienten mit den Händen auf die schmerzhafte Stelle im Körper zeigen, dass das eine relativ zuverlässige Diagnostik ist. Mhm. Ich muss so ein bisschen dazu sagen, die Unterschiede im Physiotherapie-Bachelor-Studiengang und zu dem, was wir in der Osteopathie hatten, war dann doch schon recht groß. Also ich weiß nicht genau, wie viele Methodik-Seminare du für deine Bachelorarbeit hattest, aber ich glaube, bei uns waren es irgendwie so 3 in 4 Jahren oder in 5 Jahren. Und in Physiotherapie in der Fachhochschule hatten wir alleine ein ganzes Semester nur medizinische Statistik so. Also da war dieses evidenzbasierte Arbeiten, wissenschaftliche Betrachtung, Statistik selber handhaben, ausrechnen und so weiter, dass man da halt einfach einen viel tieferen Einblick in die ganzen Geschehnisse der Wissenschaft hatte. Kam so ein bisschen zu kurz und ist ja auch so ein bisschen Kritik daran, dass natürlich jetzt viele Bachelor-Masterarbeiten in der Osteopathie erscheinen, was auch gut ist oder die gemacht werden, dass das Niveau aber auf jeden Fall noch nach oben verbesserungswürdig ist. So.
Ja, also ich kann da von meiner Zeit sprechen, der Unterricht war geprägt von organisatorischem Tohuwabohu. Wir hatten auch immer wechselnde wissenschaftliche oder Methodozentinnen, die mehr oder weniger alle ihr eigenes Ding gemacht haben. Das war durchaus schwach. Ich habe mir für meine Bachelor-Thesis, das war damals eine Pilotstudie zur Effektivität von angewandten neurolymphatischen Reflexpunkten nach Chapman bei intrinsischem Asthma, hinterher noch statistische Hilfe vom Kumpel, der promoviert war und sich damit gut auskannte, geholt. Und mehr oder weniger hat der mir meine ganze Statistik zusammengehauen. Jetzt kann ich es ja sagen, Edge. Und das wäre tatsächlich einer der großen Fragen oder Kritikpunkte oder auch Verbesserungsvorschläge für uns OsteopathInnen in der Schule, dass man nochmal einen wirklich fundierteren, größeren Block wissenschaftliches Arbeiten impliziert und auch den StudentInnen erklärt, dass das nicht nur zum Quälen da ist, sondern dass einem mit diesem Tool diese wissenschaftliche Welt viel einfacher gemacht wird zu verstehen und es dadurch auch alles viel spannender wird, weil man selber das Know-how hat, Studien zu interpretieren. Ansonsten liest man halt eben kurz drüber und denkt sich so, ja, ach guck mal, funktioniert ja alles, oder hat das Gefühl, man checkt gar nichts oder was hat denn das jetzt für eine Aussagekraft, und dann lässt man das Thema Wissenschaft natürlich auch relativ schnell fallen.
Ja, das ist richtig. Das ist ja auch bei uns sehr verbreitet, so dieser Widerwillen gegenüber der Wissenschaft. Ja. Wir sind Osteopathen, Komplementärmediziner, alternativ angehauchte manchmal vielleicht. wir behandeln jeden Tag Patienten und sehen, dass es funktioniert. Und dann kommt halt irgendwer aus der Wissenschaft oder was auch immer oder irgendein kritischer Journalist und sagt, ja, das ist doch alles Humbug so ungefähr. Ne? Dementsprechend ist da manchmal so eine Anti-Haltung aufgebaut. Und ich habe die Beobachtung gemacht, wenn man sich damit beschäftigt mit der Thematik, mit den wissenschaftlichen Arbeiten und halt auch recherchiert und auch lernt, das zu lesen, dass die Leute sich dann Stück für Stück dafür öffnen und sehen, ah, interessant, so ist das also. Und das bräuchten wir, dass das zu mehr Verständnis und auch eben zu, ja, zu halt Leuten manchmal auch führt, die sich da engagieren in der Recherche oder engagieren in der wissenschaftlichen Arbeit in der Osteopathie und das halt insgesamt auch voranbringen. Deswegen, da, das würde ich mir auch wünschen, dass halt einfach mehr Offenheit steht oder halt einfach mehr Aufklärung auch und mehr besserer Unterricht, was die wissenschaftliche Arbeit angeht und die evidenzbasierte Medizin, was das überhaupt bedeutet.
Mhm.
Ja, wo wir bei dem Thema sind, was halt evidenzbasierte Medizin überhaupt bedeutet, das ist ja auch so ein bisschen widersprüchlich oft dokumentiert worden. Es geht nicht rein nur darum, einfach Studien, sage ich mal, oder blind Ergebnisse aus Studien anzuwenden und alles andere zu negieren. Es gab ja so einer der, sage ich mal, der Begründer der modernen evidenzbasierten Medizin war David Sackett. Das war auch so ein bisschen einer von zwei großen Heroes bei uns in den Statistikvorlesungen. Der hatte das in den 90ern einmal so definiert, dass evidenzbasierte Medizin ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis, also die praktische Anwendung der evidenzbasierten Medizin, bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestverfügbaren externen Evidenz aus systematischer Forschung. Ich habe das jetzt mal so zitiert.
Ja, ganz kurz. Das ist ein brillanter Satz, wie ich finde. Weil ja, es gibt ja so.
Deswegen habe ich ihn zitiert, ja.
Ja, okay. Weil du auch ein brillanter Kopf bist, muss ich sagen. Es gibt ja diese zwei Hardliner-Lager. Es gibt die Lager, die sagen, alles muss evidenzbasiert sein, wir dürfen gar nichts Individuelles mehr machen und wir müssen uns an einem gemeinsamen Konsens orientieren. Und es gibt die, gerade auch in der Osteopathie, wirklich erfahrenen und erfolgreichen OsteopathInnen, die sagen, Wissenschaft hat in der Osteopathie nichts zu suchen. Jeder Mensch ist individuell, guck dir die Prinzipien unseres Berufsbildes an. Wir müssen intuitiv und patientenadaptiert individuelle Lösungen finden. Und ich finde genau den Mittelweg, den du jetzt da gerade zitiert hast, eigentlich optimal. Natürlich müssen wir als Osteopathen immer individuell uns das Problem des Einzelnen, der Einzelnen anschauen und versuchen, mit unseren Techniken die Person da abzuholen, wo sie steht und dahin zu bringen, wo sie gerne hin möchte. Aber wenn wir das tun mit dem besten Wissen, welche Technik dafür, zum Beispiel, also im Rahmen der Techniken, welche Sachen dafür geeignet sind und effektiv, valide und reliabel sind, dann ist es doch ein erster Schritt in die gemeinsame Richtung, dass wir da irgendwann auf Augenhöhe alle miteinander drüber sprechen können.
Ja, ganz genau. Deswegen habe ich das auch so langsam und deutlich vorgelesen, weil es halt häufig auch Irrtümer gibt. Also viele Leute haben gar keine Ahnung, was evidenzbasierte Medizin und vor allen Dingen Praxis halt auch bedeutet. Ne? Das sind dann halt viele Trugschlüsse, die aus, sage ich mal, aus Äußerungen von Wissenschaftlern oder aus einem falschen Verständnis heraus, was halt eben die Wissenschaft für die evidenzbasierte Medizin bringen kann, überhaupt bedeutet. Ne? Deswegen nochmal zur Wiederholung. Also die praktische Anwendung dieser evidenzbasierten Medizin bedeutet halt wirklich diese individuelle klinische Expertise des Behandlers, ne? Sei es jetzt eine Pflegekraft, Physiotherapeut, Osteopath oder halt ein Arzt, so, ne? Und das kombinieren mit der besten Evidenz, die halt eben aus dieser systematischen Forschung vorhanden ist. So. Das kann man eigentlich mehr oder weniger so stehen lassen. Das ist jetzt eine, wie gesagt, ein Zitat aus den 90ern, es hat sich so ein bisschen gewandelt, es gibt jetzt auch noch so ein bisschen neuere, wo diese individuelle klinische Expertise so ein bisschen runtergeschraubt wurde, wie ich persönlich finde.
Mhm.
Genau, deswegen, das finde ich, das ist, wenn wir darüber diskutieren, über Wissenschaft und Osteopathie, ist das immer wichtig, das nochmal hervorzuholen, weil es halt uns Praktiker und so ein bisschen die Forscher auch nochmal auf den Boden der Tatsachen bringt. Und was wollen wir eigentlich, ne? Und was bedeutet das eigentlich, diese evidenzbasierte Medizin? Die ist weder praktikerfeindlich, noch ist sie, sage ich mal, ja, an der Wissenschaft vorbei oder möchte sich nicht darum herumschlängeln, dass es vielleicht einen Mangel an Evidenz gibt.
Ja, also genau. Und dann ist ja leider aber die große Frage, welche evidenten Leitfäden oder Pfosten der Orientierung, mir fehlt jetzt gerade kein passendes Bild an, der osteopathischen Wissenschaft haben wir denn, wo wir uns dran entlanghangeln? Das war ja damals bei den Science Cops auch. Die haben dann versucht, irgendwelche belastbaren Studien zu finden und haben dann irgendeine rausgekramt, die, glaube ich, vom VOD dann auch mal irgendwie herangezogen worden sind, über den Klinikaufenthalt von Säuglingen, dass die osteopathisch behandelt wurden, 2 Tage kürzer in der im Krankenhaus verblieben sind nach der Geburt, als die nicht osteopathisch behandelt wurden. Das war eine ziemlich große Studie damals, aber ist das jetzt irgendwie ein Beweis, dass Osteopathie wirkt, ist auch irgendwie so ein bisschen schwammig. Hatten die damals uns auch aufs Brot geschmiert und auch zu Recht, muss ich fairerweise sagen. Das große Problem ist halt die Organisation, die Zeit und die Kosten, die für die Erstellung von großen, validen Studien vonnöten ist. Und da wir ja nun mal ein privat finanziertes, selbstorganisiertes Studium sind, mehr oder weniger, fehlt den meisten natürlich auch das nötige Kleingeld, um wirklich sich den großen Themen unserer Zeit zu widmen. Also da sehe ich auch aktuell noch keinen großen Ausweg. Da müsste es entweder große Privatsponsoren geben, da könnte es dann aber allerdings auch wieder Interessenskonflikte geben, natürlich. Und somit ist der Weg, den wir jetzt beschreiten, dass wir versuchen, ein staatlich anerkanntes Berufsbild zu werden, der richtige, weil man dann vielleicht auch staatliche Fördergelder für Studien haben kann. Aber
richtig.
Solange wir keine wissenschaftlichen Studien haben, sagt die Politik, erkennen wir euch nicht an und so drehen wir uns hier irgendwie immer im Kreise.
Ja, ist richtig. Das ist aktuell so ein bisschen in Italien der Fall. Da versucht der italienische Staat Osteopathie so ein bisschen zu regulieren und staatlich zu erfassen und zu integrieren. Und da passiert sowas gerade auf eine Art und Weise, dass halt sich wirklich Universitäten, Schulen da zusammenreißen und Forschung auf die Beine stellen. Auch wirklich so schöne Grundlagenforschung zum Thema so Palpation. Was bedeutet überhaupt Palpation und was passiert, wenn wir unsere Patienten abtasten? Was passiert bei uns und was passiert bei den Patienten auch im Gehirn? Das ist nochmal ein Stoff für eine weitere Folge, wo wir uns der Palpation widmen wollen. Ja.
Können wir uns als Deutschland schön reinzecken und dann mit viel Geld produzierten wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Ausland annektieren und dann bei uns vortragen. Das ist natürlich betriebswirtschaftlich sehr clever.
Das ist günstig, ne? Genau, dann kann Deutschland von Italien profitieren. aus monetärer Sicht. Genau. Ja, es wird ja mit verschiedenen Summen immer herumspekuliert, dass halt so eine randomisierte, kontrollierte Studie mindestens 6-stellige Beträge eigentlich kostet, teilweise 7, teilweise 8-stellige Beträge, je nachdem, wie gut man das machen will, wie viel Methodik da notwendig ist und wie viele externe Berater, Therapiemittel und so weiter. Und das ist natürlich so eine Sache. Solche Summen, die eigentlich für vernünftige Forschung benötigt werden, sind nicht vorhanden, weder privat noch aus irgendwelchen Fonds und so. Und das ist so ein bisschen auch meine Kritik an Berufsverbänden oder auch an Fortbildungsinstituten, wo schon wirklich Geld verdient wird oder auch Geld an uns Osteopathinnen oder an uns Physiotherapeuten oder auch Ärzten, dass das Geld nicht unbedingt für Forschung aufgewandt wird. So, das ist definitiv so. Dann zumindest nicht auf Forschung an annehmbaren Niveau. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also irgendwo müssen die Gelder herkommen und das wäre schon mal ein Anfang, dass dort halt Spendentöpfe eröffnet werden und aufgemacht werden.
Richtig, richtig.
Ja, eine so eine Frage an dich mal, Dennis, vielleicht kennst du die Zahlen auch so ein bisschen, aber wir sprechen ja davon, dass Osteopathie nur sehr wenig wissenschaftlich belastbar ist. Hast du so eine Ahnung, wie viel der alltäglich angewandten Schulmedizin in Krankenhäusern, in Arztpraxen denn evidenzbasiert ist?
In Prozent?
In Prozent, ja.
Interessante Frage. Wenn du so fragst, ich sage 50%. Damit bin ich in beide Richtungen abgesichert.
Ja, gut. Je nachdem, auf welche Studie du dich beziehst, kommt man nicht über 18% hinaus oder 20% hinaus. Also die meisten Studien so 10%, 13,5%, 16%, 18% war so das Höchste, was ich gefunden habe. Wie gesagt, je nachdem, was du als evidenzbasiert betrachtest und in welchem Bereich du guckst. So. Aber so zum Beispiel, es gab ein schönes großes Review über Cochrane Reviews. Also diese Cochrane Collaboration ist so der, sage ich mal, der Ritterschlag, wenn irgendwas in so einem Review erfasst wird. Da war ein von zehn Reviews kommt zu wirklich guten Ergebnissen, dass gesagt wird, ja, die wissenschaftlichen Grundlagen, die wir haben, die sind fundiert, die reichen aus, um da einen Schluss draus zu ziehen. Und die zeigen auch noch, dass es halt wirkt, was da angewandt wird. Ja. Und das ist, wie gesagt, das ist die sogenannte Schulmedizin oder die Allopathie, wie wir sie auch nennen. Ja. Also wir bewegen uns auch da bei unserer alltäglichen in Arztpraxen und in Krankenhäusern angewandten Medizin wirklich auf relativ dünnem Eis, muss man sagen. Ja. Und dazu kommt auch noch, dass so die neueren wissenschaftlichen Ergebnisse, die kommen und die dann halt auch hoffentlich wieder reproduziert werden können, dass das auch nochmal so 10 bis 15 Jahre dauert, bis die sich in der Praxis etabliert haben. Ja, also die Medizin, die so angewandt wird in Leitlinien oder auch in Richtlinien oder in Vorgaben, die ist manchmal schon veraltet zu dem Zeitpunkt, wo sie überhaupt im Alltag ankommt.
Ja, was soll man da noch zu sagen, Klaas?
Ja, da soll man zu sagen, dass man da halt so ein bisschen die Füße stillhalten sollte, sag
ich. Ja, ja, genau. Also da sind wir dann schnell wieder beim Lobbyismus und bei, wer hat sich was über Jahrzehnte aufgebaut, die Pharmaindustrie, die Schulmedizin. Genau, ich glaube, wir tun alle daran, uns vor unserem eigenen Hof zu kehren und so ein bisschen zu schauen, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen und nach bester Wissenschaft arbeiten und so ein bisschen versuchen, das, was der andere da tut, erstmal nicht pauschal zu verurteilen und zu diskreditieren, sondern einfach mal den Faden aufzunehmen. Aber wer sagt das? Also wir laufen da diesbezüglich immer mit offenen Armen durch die Gegend und es ist ja eher die Gegenseite, die manchmal etwas engstirnig da ist. Und es gibt da ja immer Extreme auf beiden Seiten sozusagen. Es gibt auch viele Dinge, die auf osteopathischer Seite passieren, die mir zu spirituell und abgespaced sind, wo ich sage, Leute, da stehe ich jetzt auch gar nicht für und das kann ich auch verstehen. Das finde ich zum Teil auch wirklich schwierig, wenn ein Mensch mit medizinischen Problemen zu einem kommt, dass man auf so einer Ebene arbeitet. Aber Leben und Leben lassen. Am Ende des Tages suchen sich die PatientInnen ganz häufig dann die Person, die sie für kompetent empfinden und gehen dann den Weg. Das muss man auch jedem Menschen zugestehen, ja, was man selber davon hält oder nicht.
Genau, es gibt ja auch diesen abgedroschenen Spruch, wer heilt, hat Recht. Und das trifft schon zu im individuellen Patiententherapeutenverhältnis, ne? Dass man da halt einfach auch guckt, okay, ich war jetzt beim Neurologen, beim Orthopäden, bei Physiotherapeuten, habe Medikamente noch und nöcher bekommen, hat mir nicht geholfen. Jetzt gehe ich zum Energieheiler, Osteopathen, Homöopathen oder was auch immer. Und zack, Schmerzen sind weg. So, das gibt es halt auch. Das sind Sachen, die wir jeden Tag erleben. Ja, ist aber dann doch nochmal ein bisschen eine andere Nummer. Und halt auf so breiter Ebene, das heißt auf so gesamtgesellschaftlicher Ebene oder halt medizinischer Ebene, da müssen schon andere Standards her. Und da brauchen wir halt eben auch diese medizinische Untersuchung und diese wissenschaftliche Evidenzbasierung auf jeden Fall. Was ich auch ganz interessant finde, wenn man sich so ein bisschen diese Geschichte der evidenzbasierten Medizin anguckt, die ist ja auch noch nicht allzu alt. Also es gab halt damals, als es so um große Fahrten und um Kolonialismus geht und um Skorbut ging, da sind die ersten Studien, die ersten randomisierten oder die ersten kontrollierten Studien gemacht worden, dass halt die eine Seemannschaft hat halt Zitronen und Orangen mitbekommen, wo Vitamin C drin ist und dann wurde geguckt, ob denen weniger Zähne ausfallen durch Skorbut. Ja, das ist so ganz interessant. Aber sag ich mal, diese richtig moderne evidenzbasierte Medizin, die kam erst so 60er, 70er, 80er Jahre durch. Also es ist wirklich eine ziemlich junge Geschichte so. Und eine interessante Parallele zur Osteopathie könnte man vielleicht so ein bisschen aus der Chirurgie ziehen. Die Chirurgie ist ja auch so eine Sparte der Medizin, die sehr eminenzbasiert ist, also sehr von oben herab, ne, sehr hierarchisch gebildet ist. Ne? Da gibt es dann die große Koryphäe, der Chirurg, der hat das und das Manöver erfunden und alle Assistenzärzte unter ihm zittern, wenn der die Visite macht und so. Mhm. Ist ja auch heutzutage immer noch so, wird mir immer wieder erzählt, dass es immer noch so krass von oben herab ist und alle Assistenzärzte da stramm stehen müssen und alle Ärztinnen müssen einen Pferdeschwanz gebunden haben, sonst passen sie nicht ins Bild des Chefarztes ungefähr. Da hat diese Evidenzbasierung zu einer gewissen Loslösung geführt, ne? Dass man sich halt eben von diesen großen Koryphäen und von deren Privatmeinungen so ein bisschen loslösen kann und wirklich schauen kann, ah, okay, was haben wir da, ne? Was funktioniert das wirklich, was da gemacht wird? Und ist zugegebenermaßen schwierig, weil die dasselbe Problem haben wie wir, dass die halt ihre Studien nicht doppelt verblinden können. Ja, also die können den Patienten im Unwissen lassen, welches chirurgische Manöver gemacht wird, aber der Behandler, ich als Osteopath, kann jetzt nicht unterscheiden, ob ich eine Scheinbehandlung mache oder ob ich eine echte osteopathische Behandlung mache. Zumindest geht das in den meisten Fällen nicht. Ne? Das ist diese Doppelverblindung, die auch in den Science-Cops-Folgen angesprochen wurde. Deswegen ist da schon mal eine Schwierigkeit da, dass diese Studien nicht auf dem allerhöchsten Niveau gemacht werden können, wie es zum Beispiel bei Medikamenten der Fall ist. Interessant ist dabei halt auch, dass es jetzt erst seit kurzem placebo-kontrollierte Studien aus der Chirurgie gibt, also wo zum Beispiel bei den Kniemenisken die Menisken wirklich geflickt wurden, also so zusammengenäht wurden, wie es halt sich gehört, und die andere Patientengruppe halt eben gar nicht operiert, also gar nicht korrektiv operiert wurde. Da wurde nur einmal reingeguckt, das Gelenk durchgespült und wieder zugemacht. Und da hat man zum Beispiel auch gesehen, dass selbst die Kniearthroskopie, diese Meniskuschirurgie, nicht besser wirkt als eine Placebo-OP. Mhm. Ja, was halt auch wirklich ein großes Fragezeichen dahinter stellt, wie wirksam Chirurgie eigentlich ist. Das ist ja mehrfach wiederholt worden, dieses Studiendesign, und auch bei der Labrum-Läsion bei der Schulter. Dort ist man zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Mhm. Ja, dass die zwar wirkt, aber nicht besser als eine Placebo-OP. Und das sollte man sich auch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass selbst auf so einem sogenannten hohen schulmedizinischen Niveau wir auf Placebo-Niveau agieren. Ja.
Das Interessante ist, in meinem Umfeld gibt es ganz viele junge Chirurgen, die wissen das alle, machen es aber auch trotzdem. Also, ja. Der Laden muss am Laufen gehalten werden.
So. Wenn du ein Facharzt werden willst, musst du so und so viele OPs gemacht haben, um dann deinen Facharzt zu bekommen. Und dann solltest du nicht allzu kritisch sein, deine Patienten eine OP zu empfehlen. Ja.
Und es ist ja aus osteopathischer, sorry, ich will dich da nicht unterbrechen, aber aus osteopathischer Sicht ist ja selbst dieses Placebo-Manöver des Einschneidens der Haut, der Faszien und der Gelenkskapsel ist ja schon ein starker Einfluss, den wir Osteopathen als durchaus relevant bezeichnen würden. Und gegebenenfalls liegt das Schmerzphänomen ja gar nicht tatsächlich im Meniskus, sondern in dem umliegenden Hüllgewebe, was man durch diesen Schnitt durchaus dann mit beeinflusst hat. Ich weiß nicht, ob das in den Studien mit aufgenommen wird, das weiß ich ehrlicherweise nicht, aber so ganz Placebo ist so ein operatives Verfahren mit Narkose und kompletter Muskelrelaxanz natürlich auch nicht.
Genau, das darf man dabei nicht vergessen, dass es keine Unbehandlung ist, es wurde ja behandelt. Die Leute wussten nicht, die Patienten wussten nicht, ob sie wirklich richtig zusammengeflickt wurden oder ob da nur reingeguckt wurde. So, das ist halt eben diese Verblindung. Und es ist eine Behandlung, ne? Und das darf man auch nicht vergessen. Also es ist eine Art und Weise das größte Placebo, das ultimative Placebo. Da gibt es auch so ein schönes Buch von einem australischen Wirbelsäulenchirurg. Ist diese OP, du wirst von einem Superprofi durchleuchtet, der schneidet dich auf, guckt rein und flickt dich wieder zusammen. Selbst wenn da überhaupt gar keine Zusammenflickerei passiert, passiert ja doch was. Und das ist halt eben ein ultimatives Placebo, finde ich sehr, sehr spannend. Das ist, wie gesagt, auch vielleicht so eine ganz gute, so eine Blaupause für uns Osteopathen, weil es bei uns ja auch sehr eminenzbasiert ist. Und wir arbeiten ja auch sehr stark mit Koryphäen oder von den Bildern, die uns Koryphäen vorgelegt haben. Zum Beispiel William Garner Sutherland 1933 hat halt die kraniosakrale Osteopathie begründet. Ne? Und wir halten uns heute immer noch daran fest, an diesen Grundlagen, an diesen fünf Grundprinzipien, die er begründet hat, und dass es diesen Rhythmus gibt und dass der so ist und dass es Achsen durch Schädelknochen gibt und so weiter und so fort. Also da ist bis heute wenig passiert, das Ganze mal aus einer moderneren Sichtweise zu betrachten. Oder man muss sagen, es passiert aktuell was Schönes, Spannendes dazu. Mhm. Wir halten aber immer noch sehr stark an diesen alten Denkmustern fest. Ne? Oder wir hatten auch das Thema viszerale Osteopathie, Achsen durch Organe, Motilität als Ausdruck der embryologischen Bewegung der Organe, die es auch irgendwie gar nicht gibt. Da wird dran festgehalten und festgehalten und festgehalten. Und es ist ja auch schön, mit Modellen und Denkmustern zu arbeiten. Das hilft uns in der Praxis ja auch oft. Aber wir brauchen da definitiv auch eine kritische Betrachtung der ganzen Denkmuster und der Wirkmechanismen. So. Und da könnte uns ein bisschen die evidenzbasierte Medizin helfen, das ja kritisch zu reflektieren. Das muss ja alles nicht so vernichtend sein, um zu sagen, ja, ist alles Quatsch, das wirkt alles nicht, sondern uns auf neue Sachen zu besinnen und nicht immer nur die alten Fehler, die alten Mythen und vielleicht Trugschlüsse und so immer wieder hervorzuholen.
Ich meine mich aber zu erinnern, dass wir dazu immer wieder angehalten worden sind, das kritisch zu hinterfragen. Da gibt es natürlich Dozenten, die sich auf sowas mehr einlassen und andere Dozenten, die gar keinen Bock auf Diskussionen haben. Ich finde aber nach wie vor das Lehren der Meinung und der Forschungsergebnisse unserer Gründerväter und Mütter wahnsinnig wichtig, um überhaupt erstmal den Spirit und die Philosophie der Osteopathie zu verstehen. Also davon mal gehört zu haben und aus dieser Geschichte zu lernen und aus den Fehlern zu lernen, wo wir heute wissen, aus diesen und jenen Gründen kann es leider nicht funktionieren, aber es war in diese und jene Richtung gedacht, gar nicht so blöde. Wie können wir es jetzt heute besser machen? So können wir die Treppe langsam raufsteigen. Ne? Wenn wir jetzt alles negieren, was früher war, und alles über Bord werfen, Achsen und Motilität und Co. und sagen, okay, wir fangen mal wieder von vorne an, dann entwickelt sich das Ganze nicht weiter, sondern die nächste Generation muss dann wieder von vorne anfangen. Also wenn wir so in der Medizin arbeiten würden, dann hätten wir vielleicht immer noch kein Penicillin oder
Ja, das stimmt. Ja, genau. Es ist halt einfach auch noch sehr, sehr wenig passiert. Und ich wünsche mir natürlich, dass da halt vieles passiert. Und auch diese neuere Studie über den dritten Rhythmus, der am Körper zu messen ist, am Schädel zu messen ist, das ist ja auch, das hat mich wirklich umgehauen. Ne? Die hatten wir vor mehreren Folgen mal zitiert, dass es tatsächlich doch wohl irgendwie einen Rhythmus da gibt, der wissenschaftlich messbar ist. So, das hat mich wirklich nochmal auf den Boden der Tatsachen gebracht, dass wir, wenn mal vernünftig nachgeschaut wird, vielleicht gibt es diesen kraniosakralen Rhythmus tatsächlich doch, ne? Wo ich schon gedacht habe, okay, das ist vielleicht alles wirklich Spekulation oder irgendwie individuelles hypnotisiert werden, dass man sich das halt auch alles einbilden kann. Ne? Man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, dass man sich sehr, sehr vieles auch einfach daherreden oder einbilden kann, als Praktiker vor allen Dingen. Ja. Genau, da muss auf jeden Fall noch viel passieren. Und was ich auch persönlich noch so erlebt habe, ich weiß noch, dass ich in der Physiotherapie, wie gesagt, sehr kritisch getrimmt wurde in diesem Studiengang. Vor allen Dingen wurde halt sehr kritisch beleuchtet, was so diese Beckentestung angeht, diese ISG-Tests, Vorlauf, Rücklauf und so weiter. Und ich weiß noch, im allerersten Seminar, was wir hatten in meiner Osteopathieausbildung, erster Jahrgang, erstes Seminar, Kurs zum Thema Becken, und die ersten Tests, die wir gemacht haben, war der Vorlauftest. Ne? Oh Mann, Leute. Und so, ne? Das ist irgendwie seit 15 Jahren ist das ein No-Go, und hier wird man gleich wieder das damit aufgehalten. Mich hat diese ganze krasse Sichtweise, ich war so ein bisschen auf dieser evidenzbasierten Schiene hängen geblieben, die hat mich definitiv gehemmt, so praktische Erfahrungen zu sammeln und mich auch auf gewisse Sachen einzulassen, wie eben diese kraniosakrale Osteopathie zum Beispiel oder Motilität der Organe, und hat dazu geführt, dass ich da wirklich lange für gebraucht habe, dass ich so ein Spätzünder bin, kann ich irgendwie sagen, so diese gesamte osteopathische Integration zuzulassen und damit meine Erfahrungen zu sammeln und dann halt auch eben Erfolge damit zu feiern, wo ich sagen kann, die habe ich heute definitiv häufiger als früher. Ja, also diese strenge wissenschaftliche Sichtweise ist für Menschen oder für Praktiker auch nicht immer hilfreich. So, das habe ich auch von anderen Leuten erfahren, die zum Beispiel im Bereich der Pädagogik arbeiten, also wirklich mit jeden Tag mit Kindern zusammenarbeiten und da promoviert haben, dass die gesagt haben, dieses ganze wissenschaftliche Rumgenörgel und diese krasse Fokussierung nur auf Wissenschaft macht einen nicht glücklich als Praktiker. Und das bringt einen auch so ein bisschen von dem weg, was wir eigentlich so machen, ne? Dieser interindividuelle Zusammenhang und die Kommunikation und die Behandlung, die zwischen zwei Menschen passiert. So, da ist die Wissenschaft auch oft noch gar nicht so weit, solche Sachen messen zu können, ne? Also viele Sachen, die mit der Gesundheit unserer Patienten zusammenhängen, die können auch nicht gut gemessen werden. So, also es fängt schon beim Schmerz an. Wir haben ja immer diese 10er-Skala, die man so nutzen kann. Ja, wie doll ist hier Schmerz? 0 oder eine 10? 10 heißt, die springen aus dem Fenster vor Schmerz. Was bedeutet das? Und ist das reliabel und so weiter? Ne? Das ist ja auch wirklich fragwürdig. Und ganz viele Gewebezustände können auch nicht gemessen werden. Man kann im MRT im Bandscheibenvorfall sehen, dann gibt es 10 verschiedene Orthopäden oder Radiologen, die das unterschiedlich beurteilen würden. Aber was ist mit diesen Verdichtungen, die wir im Bindegewebe haben? Was ist mit der Faszienverdichtung, Verklebung, Verspannung, was auch immer? Da fehlt es wirklich auch noch an Messmethoden, so die Sachen messen zu können, die wir im Alltag erleben und die wir bei unseren Patienten auch hervorrufen können, wenn wir die palpieren und drücken und ziehen. Und ja, da muss wirklich noch viel passieren. Also aktuell fällt wirklich sehr, sehr viel durchs Raster. Und so diese alte Schule, Röntgenbilder, MRT-Bilder wären alle super zuverlässig und würden die Ursache der Beschwerden finden. Das ist definitiv auch alles andere als evidenzbasiert. Das muss man auch sagen.
Mhm. Yes. Und du hast jetzt viele Themen drin gehabt, zu denen ich noch was sagen wollen würde. Nochmal ein Punkt, den ich selbst von mir als Schüler und quasi als zahlender Kunde, der dann ausgebildet werden möchte, kritisieren möchte, ist, wir haben häufig als Schülerinnen und Schüler den Anspruch, die aktuell perfekte Wahrheit vorgelegt zu bekommen, die zu lernen und die zu adaptieren. Da es die aber nun mal nicht gibt, ist es unsere Pflicht als Student oder Schüler, mit dem Wissen, was es bereits gibt, einfach selbst einen Pioniergeist zu entwickeln und ein wenig auf die Suche zu gehen, was denn jetzt wohl das Wahrste von diesen Aussagen ist. Ich weiß noch immer, wie die Diskussionen im Unterricht waren, wenn irgendwas nicht hieb- und stichfest war oder kontrovers war. Der eine Dozent sagt es so, der nächste sagt es so, dass dann nur die Augen gerollt wurden und die Schule verflucht wurde, dass es kein farbiges Skript mit den perfekten Techniken und den korrekten Aussagen gegeben hat. Macht es mal besser, so inklusive ich jetzt, ne? Und mit dieser Schmerzskala werde ich auch immer wieder gefragt, das ist ganz interessant, wenn ich meinen PatientInnen dann sage, Schmerzskala 0, nix, 10, max, dann sagen mir häufig, boah, ich weiß gar nicht, was die 10 ist. Ja. Und dann sagt mir irgendein Typ, ich glaube, eine 10 ist, wenn man ein Kind zur Welt bringt. So, nee, darum geht es natürlich nicht. Die 10 ist deine 10. So. Und da sind wir dann an diesem Schnittpunkt von Evidenzbasiertheit und Individualität, weil mir ist es ja wichtig, der Patient kommt ja wegen eines individuellen persönlichen Problems und dann möchte ich auch seine individuelle persönliche 2 erreichen, unabhängig davon, ob er jetzt ein Kind gebiert oder mit offenem Oberschenkelhalsbruch zu mir kommt oder sonst wie. Und darin besteht ja dann auch eine gewisse Validität, und demnach ist diese Schmerzskala ja durchaus auch wissenschaftlich anerkannt. Man muss das Ganze aber leider ein bisschen stretchen wie ein Kaugummi. Dafür sind wir Menschen alle zu unterschiedlich. Ja.
Ja, richtig.
Ich war jetzt
genau,
erzähl mal.
Da sind wir wieder bei der Individualität, das wollte ich sagen, ne? Dass man das halt nie vergessen darf, dass es halt bei der evidenzbasierten Praxis darum geht, sich anzugucken, was für Studien haben wir, wie ist die Lage und dann das mit der klinischen Expertise zu vermischen.
Genau, so sieht's aus. Und das Interessante ist ja auch, die Menschheit ist individuell und nicht berechenbar sozusagen. Ich habe jetzt diese Woche mich mit einem Kumpel getroffen, der ist Psychologe und Volkswirt, und hat mir nochmal so gesagt, die Volkswirte versuchen ja immer menschliches Verhalten im Kollektiv vorherzusehen, um Angebot und Nachfrage so ein bisschen zu kalkulieren und zu berechnen, und sie scheitern immer wieder. Eigentlich ist das ganze wissenschaftliche Studium der Volkswirtschaft immer wieder ein ja, ein Desaster will ich jetzt nicht sagen, das ist das falsche Wort, aber die kommen immer wieder zum Schluss, dass die Menschen einfach irrational handeln. So, er sagte ein Beispiel, ich kann jetzt hier vom Restaurant nach Hause fahren, entweder kann ich zu Fuß gehen oder ich kann mit dem Taxi fahren oder ich nehme den Bus. Das hat alles verschiedene wirtschaftliche Vor- und Nachteile. Und aufgrund von Regenwetter oder XY kann man als Volkswirt oder plant man als Volkswirt irgendwie, okay, der wird wahrscheinlich nicht spazieren gehen und gegebenenfalls in dieser Bevölkerungsschicht mit diesem Einkommen hat er Bock, mehr das Taxi zu nehmen, sieht dann aber doch vielleicht irgendwie eine schöne Person im Bus und entscheidet sich kurzfristig, ach, ich nehme doch den Bus, damit ich mal mit dieser schönen Person fahren kann. Und so ist sofort dann dieses ganze Raster und dieses ganze System gesprengt. Und ähnlich ist es natürlich bei uns in der Medizin und in der Osteopathie auch. 25 Menschen kommen mit unteren Rückenschmerzen zu uns, aber was die Ursachen, die Gründe und die Ziele dieser Menschen sind, variiert komplett. Und wir müssen immer versuchen, den Weg desjenigen mitzugehen und ihn versuchen, da individuell hinzuführen. Und das ist natürlich ganz schwer in Wissenschaft und Typen zu packen.
Mhm, auf jeden Fall, ja. Ich hätte noch so zwei Aspekte, die ich auf jeden Fall noch ansprechen will in dieser Sendung, wo wir uns um die Wissenschaftlichkeit bemühen. Ein Punkt, den wir vielleicht recht kurz abhaken können, ist, dass man auch immer unterscheiden muss zwischen, sag ich mal, den Ergebnissen, die uns die Wissenschaft präsentiert und der Rezeption dieser Ergebnisse. Also was machen die Medien da draus zum Beispiel, ja? Und bestes Beispiel ist halt für alle Menschen so die Ernährung, ne? Das ist, wenn man sich so ein bisschen zurückschaut, die letzten Jahre, Jahrzehnte, was ist immer so durch die Medien gegeistert zum Thema, weiß nicht, sind Tomaten gesund, sind Tomaten krebserregend, ist Kaffee gesund, Kaffee ist, heutzutage ist Kaffee gehypt, es soll gesund sein, vor ein paar Jahren, Jahrzehnten war noch Herzinfarkt auslösend, so ungefähr, ne? Oder Rotwein oder was auch immer, also das ist immer die Frage, wie wird das in der ganzen Gesellschaft und vor allen Dingen halt angetrieben durch die Medien, wie wird mit diesen Ergebnissen umgegangen? Und auch, muss man auch sagen, die letzten 2-3 Jahre Corona-Pandemie waren auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wo gesagt wurde, wir müssen auf die Wissenschaft hören und die Wissenschaft gibt es nicht. Es gibt da normalerweise einen gesunden wissenschaftlichen Diskurs und auch eine Hierarchie von Studien, welche was taugen, welche nichts taugen. Und es ist selten so krass zu beobachten gewesen, dass natürlich nur Studien herangezogen wurden in den Medien in den letzten 2-3 Jahren, die halt einem bestimmten Bild entsprechen. Also die gesagt haben, ja, Masken sind sicher. Setz dir eine Maske auf und du bist sicher, 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 sicher. Dass dem leider nicht so war, konnte man eigentlich auch sehen, auch in der alltäglichen Entwicklung, wie sich die Fallzahlen so trotz FFP2 und so weiter entwickelt haben. Ist aber nicht durchgekommen, dass es da die normalen klinischen randomisierten Studien auch durchaus gab, die gezeigt haben, ja, so schön, ich hätte es mir gewünscht, dass das so wäre, aber so einfach war das mit den Masken leider doch nicht so, ne? Das muss einem auch immer klar sein, dass das, was man so liest und dass halt eben auch diese Expertise notwendig ist, Studien zu lesen und auch richtig verstehen und interpretieren zu können. Und daran mangelt es halt irgendwie auch, ne? Und dann kommt wieder dieses Massenphänomen der Gesellschaft, der Medien mit da rein.
Ja, ja, stimmt. Die müssen auch ihre Auflagen verkaufen, die haben auch ein persönliches Interesse. Und natürlich ist ein Tag die Ananas-Diät die evidenzbasierte und das nächste Mal verzichtet bitte alle auf rotes Fleisch. So, ne? Ja.
Genau, ja, ja. Und eine Sache auch noch, sehr abgedroschener Spruch ist ja auch zum Beispiel, glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Und ist ein sehr weit verbreiteter Spruch, der aber bis heute noch sehr stark zutrifft, leider. Ein Kollege von mir hat mir gesagt, er hat seine damals Master- oder Bachelorarbeit geschrieben, hat sich auch einen Statistiker ins Boot geholt. Und die erste Frage von dem war, welches Ergebnis möchtest du denn haben? Weil je nachdem, was für ein Ergebnis du haben willst, kann ich dir die Statistik so basteln, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass du ein statistisch signifikantes Ergebnis bekommst. Ja? Wer sich damit sehr beschäftigt hatte, schon vor fast 20 Jahren, ist der großartige Mediziner und Wissenschaftler Stanis Ioannidis, der hatte so einen Artikel geschrieben, Why Most Published Research Findings Are False. Ne? Also der hat gesagt, das ist ein sehr komplexer Artikel, aber unter anderem hat er gesagt, wir dürfen uns nicht auf diese statistische Signifikanz stürzen und sagen, ah, das Ergebnis ist statistisch signifikant. Deswegen heißt es, diese Methode, dieses Behandlungsschema oder so funktioniert. Ne? Das heißt nur, dass das, was gemessen wurde, nicht zufällig erreicht wurde, dieses Messergebnis. Und das ist in der medizinischen Forschung ist das ganz oft so, dass wir halt auch wirklich herausstellen müssten eigentlich, sind die Ergebnisse klinisch relevant? Ja, also kann ich meinen Arm 120 Grad hochheben und nach der Behandlung 130 Grad, kann ich mit Sicherheit mit genug Patienten und mit einer vernünftigen oder mit einer adäquaten Statistik zeigen, dass dieser Gradgewinn von 150 auf 160 Grad oder wie auch immer statistisch signifikant ist. Macht für den Patienten aber keinen Unterschied, ob er den Arm jetzt 10 Grad weiter hochheben kann. So, ne? Das ist halt einer von ganz vielen Problembereichen in dieser Forschung, ja. Und da muss man ja auch sagen, diese Forschung, ich habe so ein paar Einblicke da bekommen, das ist natürlich auch eine Sache, die wiederum eminenzbasiert ist auch. Ne? Da geht es halt auch sehr viel um Egos und um Leute, die unbedingt ihren Namen auf dem veröffentlichten Papier sehen wollen. Und ja, es ist eine ziemliche Ellbogengesellschaft. Und man muss ja auch sagen, also so ein Doktortitel wird ja auch manchmal als akademische Schwanzverlängerung bezeichnet. Ne?
So, okay, oder, das habe ich dann oder, nicht gehört, aber ja.
Nee,
ja,
nein, Sinn. Doch, also ja, das ist ja auch ein, sag mir mal einen guten Genderbegriff dafür. Also diese, ja, wie viele Publikationen hat derjenige
so ein akademischer, das ist schon okay, ja, schon okay.
Akademischer, ja. Schwanzvergleich. Sind ja auch öfter Männer, muss man ja auch sagen. Ne? Und führt halt auch dazu, dass immer wieder Betrugsfälle aufgedeckt wurden. Also vor vielen Jahren ist mir schon das mehrfach untergekommen, der Fall von Scott Rubin. Das war ein amerikanischer Professor für Anästhesie, ein Anästhesist. Der hat sich richtig viele Datensätze ausgedacht einfach. Der hat Patienten erfunden, der hat Datensätze ausgedacht. Und über 21 Artikel von ihm mussten wieder zurückgezogen werden, weil er halt eines Betrugs überführt wurde. Ja. Mhm. 13 Jahre lang ging das gut, trotz Peer Review, also trotz Veröffentlichung in kritischen Journals, wo die Ergebnisse vorher kontrolliert werden, bevor die veröffentlicht werden. Und das ist deswegen so brisant, weil seine Forschung, die er veröffentlicht hat, wurden in großen Reviews zusammengefasst und auch in Leitlinien. Also den Betrug, den er gemacht hat, hat dazu geführt, dass tatsächlich, es heißt, Millionen von Patienten falsch in Anführungszeichen behandelt wurden. Eben auch gefährlich behandelt wurden, weil der halt seine Statistiken richtig schön frisiert hat oder auch wirklich einfach ausgedacht hat. So, ne? Vor allen Dingen brisant ist es, weil einige seiner Studien halt eben auch von wiederum Pfizer, von einem großen Pharmaunternehmen, stark finanziert wurden. So, ne? Und ja, das hat lange gedauert, ist durch erst nach längerer Zeit in die Öffentlichkeit geraten. Und problematisch ist daran auch, dass obwohl die Artikel zurückgezogen worden sind, die Ergebnisse sich nicht unbedingt geändert haben. Also die Reviews, die aufgrund seiner oder wo seine Studien mit einbezogen wurden, haben sich dadurch halt eigentlich auch geändert, aber die Schlussfolgerungen, die man damals daraus gezogen hat, die gelten auch teilweise bis heute noch. Also wirklich einer von ganz, ganz vielen Betrugsfällen, die ziemlich krasse Konsequenzen hatten. Und auch in Deutschland gab es sowas. Da gab es zum Beispiel den Fall von Joachim Bold, auch ein Professor aus Gießen, ebenfalls Anästhesist. Vor dem wurden sogar 164 Studien und Veröffentlichungen zurückgezogen. Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Du musst erstmal so weit kommen, dass du über 100 Studien veröffentlichst als Autor oder Co-Autor. Und die mussten alle zurückgezogen werden. Ja? Also das gibt es nicht nur in Amerika, wo die Leute alle geldgeil sind, sondern das gibt es auch hier mitten unter uns. So, ne? Das ist auch erst vor kurzem nochmal wieder aufgerollt worden, der Fall. Überall muss man wirklich vorsichtig sein, welche Interessen stehen dahinter, wie ist das finanziert worden und dass sich da echt viel ausgedacht wurde. Und ich muss auch wirklich sagen, bei meiner Bachelorarbeit hat auch keiner kontrolliert, ob ich von meinen 16 Patienten Fällen, die ich genommen habe und den 16 Ratern, ob da halt auch wirklich alles hieb- und stichfest war. Ne? Da hätte ich mir auch Sachen ausdenken können. Und ja, da kommt halt immer so diese Geschichte, Finanzierung.
Und du wirst heute noch Ego. In Büchern rezitiert und stehst in irgendwelchen Literaturverzeichnissen drin, das habe ich jetzt neulich noch gesehen.
Ich drin. Genau, ja. Aber ich hätte auch betrügen können, so, ne?
Klar.
Das muss man sich drüber im Klaren sein, das ist auf höchstem Niveau. Es gibt diverse Kontrollmechanismen, ne? Das ist keine Frage, die gibt es, aber ist die Frage, ob die greifen und ob die halt überall auch durchgezogen werden, ne? Also betrogen wird überall, das muss man sagen. Und auch gerade auf dieser Ebene, wo es wirklich eigentlich um exakte Ergebnisse gehen sollte, um halt dementsprechend um das Patientenwohl auch hinterher. Ja.
Amen, Junge, Amen. Ja, genau. Amen. So eine Geschichte habe ich von einem Kumpel, der an der renommierten Sporthochschule Köln promoviert, gerade gehört. Die Sporthochschule per se will ich jetzt natürlich nicht anklagen, aber er sagte, er ist über den Flur geschritten und hat dann da einen wissenschaftlichen Mitarbeiter gesprochen, mit dem er da so ein bisschen Austausch hat. Und er war ein bisschen geknickt und der Mitarbeiter fragte, was ist denn? Und er sagte, ja, hey, meine Studienergebnisse haben ganz klares Ergebnis, aber ich habe 3 Ausreißer und die zerhacken mir alles. Und da sagte der Mitarbeiter, schmeiß die doch raus.
Ja, so,
und ja. Und er sagte, Props an meinen Kumpel, er sagte, seitdem macht er einen Bogen um den Mitarbeiter, weil er möchte schon irgendwie dazu beitragen, dass die Wissenschaft auch wirklich clean bleibt. Aber ja, da will ich auch gar nicht wissen, was da so für Dunkelziffern sind und wie dann an der Front irgendwie gewettert wird und mit erhobenem Zeigefinger auf irgendwelche Dinge verwiesen wird, die scheinbar signifikant und valide und sonst hier sind. Ja, Wissenschaft. Ja,
absolut. Wissenschaft ist für manche Leute, könnte man auch sagen, so ein bisschen der neue Gott. Ne? Früher war es Gott und die Kirche, die vorgegeben haben, wie wir Patienten zu behandeln haben. Yeah. Heutzutage ist es der vermeintliche neue Gott der Wissenschaft. So, das war so ein Gedanke, der mir letztens gekommen war, ob wir uns als Menschheit weiterentwickeln oder ob wir halt immer noch selber auf das göttliche Urteil warten und die Halbgöttern weiß oder wie auch immer unser Leben bestimmen.
Mhm. Ja, alright. Schönes Schlusswort.
Tolles Schlusswort, ja, genau. Ja, das Thema ist auch bei weitem nicht abgeschlossen. Das wird auf jeden Fall immer noch mal wieder auftauchen. Wir machen jetzt aber eine Pause, Dennis. Wir schließen das Thema Wissenschaft fürs Erste ab.
Alles klar, wir hören uns gleich wieder. Alright, zurück aus der Pause. Lieber Klaas, wir haben eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin, einem Hörer, ich glaube, ein Hörer war es in diesem Fall, und es wird gefragt, welche Therapie-Gadgets und Tools wir in unserem täglichen Tun, in unserer Praxis und in unseren Praxisräumlichkeiten haben. Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ich habe auf jeden Fall diverse Sachen ausprobiert zur Untersuchung und auch zur Behandlung. Ich bin auf wenige Sachen reduziert mittlerweile. Also was ich jeden Tag mehrfach verwende, ist mein sogenannter künstlicher Daumen. Das ist ein Drückinstrument eigentlich aus dem Gua Sha, also dieser chinesischen Massagetechnik. Das heißt Heskia Tool. Das ist, glaube ich, von jemandem aus Dänemark empfunden. Das ist irgendwie nur so ein kleines Unternehmen, was die Dinger vertreibt. Das ist ein Stück aus Vinyl, was so perfekt in die Hand passt, was sich sehr gut an den Daumen anschmiegt und es mir ermöglicht, sehr präzise und mit schöner Intensität Triggerbänder zu ziehen, hauptsächlich. Also, dass ich da Druck ausüben kann und dank dieses Vinyl Kunststoffes gut durch das Gewebe zu gleiten. Ja, den habe ich mir vor 7-8 Jahren gekauft, wird jeden Tag angewandt und sieht immer noch neu aus wie zum ersten Tag. Das hat mir auf jeden Fall viel Daumenschmerzen erleichtert. So. Mhm. Und das ist auch, ich habe verschiedene Triggerstäbe oder was auch immer so ausprobiert, aber für die Art und Weise, wie ich arbeite, ist das einzige Instrument, was für mich auf jeden Fall Sinn macht. Ja, genau. Mhm. Ansonsten verwende ich recht viele Akupunkturnadeln, um Dry Needling zu machen. Das ist halt einfach eine Triggerpunktbehandlung, nicht per Fingerdruck, sondern per Nadel. Dass man halt präzise das Zentrum des Triggerpunktes behandeln kann und das auflösen kann. Und das ist passt, kann ich gut in meine Arbeit integrieren. Das mache ich nicht unbedingt jeden Tag, aber ich habe auf jeden Fall in der Woche mehrere Patienten, manchmal 5, 6 an einem Tag, manchmal tagelang keinen, wo ich das sehr gut anwenden kann, wo das halt schnell und gut integrierbar ist in meine osteopathische Praxis. Ist halt nichts, was jetzt irgendwie aus einer ganz anderen Sichtweise kommt, zumindest aus meiner Sicht, ne, geht so in diesem Bereich der myofaszialen, muskuloskeletalen, osteopathischen Behandlung. Ja, und ich hatte mal so ein bisschen rumexperimentiert mit der Messung der Herzratenvariabilität. Da habe ich mir auch so ein Instrument gekauft. Finde ich sehr schön. Also man kann da halt messen, wie gut das autonome vegetative Nervensystem im Einklang ist, ne? Ob der Herzschlag regelmäßig kommt oder ob es da so kleinere Mini-Aussetzer gibt. Und je besser diese Herzratenvariabilität ist, also je geringer die ist, desto größer ist der Körper quasi in Harmonie und im Einklang. Problem daran ist so ein bisschen, dass die Herzratenvariabilität auch besser wird, wenn man sich einfach nur hinlegt und sich positive Gedanken macht. Also wenn man irgendwie an was Schönes denkt, so eine Fantasiereise unternimmt oder irgendwie aufzählt, wie dankbar man ist für gewisse Sachen, so. Und dass das immer die Frage ist, wenn jetzt der Patient auf der Behandlungsliege liegt und ich behandle ihn und ich messe seine Herzratenvariabilität, wenn die besser wird, liegt es an meiner Technik? Liegt es daran, dass der da liegt und sagt, ach, wie schön entspannt ist das hier, wie angenehm warm ist es, was ist das für ein toller Kerl, Herr Stechmann? Oder er denkt gerade, ach, wie gut war doch der Kaffee heute Morgen oder wie gut ist es, dass meine Kinder ein gutes Zeugnis haben? Dass da sehr, sehr viele Einflussfaktoren bei dieser Herzratenvariabilität sind, die das halt für mich als kein gutes Instrument für, zumindest auf jeden Fall auch nicht für Studien ist. Oder auch mal zu zeigen, dass wirklich meine Behandlung wirkt und nicht sich andere Sachen. Ja, genau. Das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall täglich anwende.
Mhm. Ich habe Kinesiotape in meinem Schrank und individuell nach Gefühlen und Gusto klebe ich mal nach der Behandlung noch ein Tape, gerade wenn ich das Gefühl habe, ein gewisses Gewebe könnte ein bisschen angelupft werden oder ein bisschen bei einer bestimmten Bewegung vorher in die Bewegung mit einleiten, dann klebe ich ganz gerne mal ein Tape, aber da kann ich jetzt ehrlicherweise nicht sagen, bei welchen Fällen ich das konkret mache und bei welchen Fällen eben nicht. Das muss sich gerade so anfühlen, als ob das das Richtige ist. Da sind wir wieder beim Thema Wissenschaft. Und ich weiß, dass auch Kinesiotape ja durchaus diskutiert wird in seinem Tun. In meiner Sportlerbetreuung habe ich da sehr viele gute Erfahrungen mitgemacht und habe es einfach so als Waffe in meinem Schränkchen und kriege da durchaus auch immer sehr positives Feedback mit, obwohl kontroverserweise ich auch manchmal zu hören bekomme, boah, das Tape habe ich sofort wieder abgemacht, weil das fühlte sich überhaupt gar nicht gut an, so unabhängig jetzt von Hautreizung oder dergleichen, sondern aber weil das scheinbar einen starken Einfluss hatte. Und ansonsten bekommen meine Patienten durchaus mal eine gewisse Hausaufgabe von mir mit oder einen Tipp oder einen Trick, was sie zu Hause noch machen könnten. Und dafür habe ich immer eine Faszienrolle und eine Faszienkugel parat, wo ich dann mich selbst kurz drauf schmeiße und Dinge vorzeige. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das eben kurz selber zeigt und der Mensch sich das anschauen kann, dass dadurch einfach ein besseres Verständnis herrscht, als wenn ich das nur in der Theorie erklären würde. Und ja, ein bisschen Lagerungsmaterial, ein paar Gummihandschuhe für Behandlung im Mund natürlich, Blutdruckmessgerät, was ich ehrlicherweise selten nutze, aber hin und wieder schon mal, wenn ich das Gefühl habe, ich muss nochmal was abchecken. Ein Reflexhammer habe ich mir mittlerweile, ich weiß gar nicht, wo der rumfliegt, also ich habe einen, aber wenn ich mal Reflexe teste, dann mache ich das mit meiner Handkante, das kriege ich ganz gut hin, das reicht mir und das war's ehrlicherweise, also hin und wieder werde ich mal gefragt, ob ich nicht irgendwelche Öle habe, wenn ich dann so intensive fasziale Techniken mache, aber dann würde mir das Öl natürlich meine fasziale Technik zerhacken, von daher... Ganz früher als Physio hatte ich auch so Wärmepasten oder Salben, wo ich das Gefühl habe, ich muss demjenigen jetzt noch mal ein bisschen das Gefühl von Wärme mitgeben. Aber das lasse ich mittlerweile alles weg. Das bedarf es nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass ich den Menschen so auch ganz gut helfen kann. Und ich glaube, das ist es ehrlicherweise. Ich kann meine Bank nochmal warm machen, also hin und wieder, wenn die Leute frösteln, irgendwie so eine Decke oder eine Bank als Tool ist noch da, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das, worauf die Frage abzielt. Irgendwelche Knethaken oder Kroketage-Sachen oder so habe ich alles nicht. Ich arbeite ausschließlich mit meinen Daumen und arbeite ja sehr hart, wie ich schon ein paar Mal genannt hatte, habe aber toi 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 gar keine Daumenschmerzen. Also durch meine Handhaltung kriege ich das sehr gut hin. Ich habe ja jetzt auch noch nicht so viele Verletzungen an meinen Daumen, wie du es in deiner Geschichte hattest. Du bist ja durchaus schon
Risikofaktoren vorhanden.
Ein bisschen beschädigt. Und ich liebe es, das Gewebe zu fühlen. Und deswegen käme es für mich persönlich jetzt nicht in Frage, mit einem Stab zu arbeiten. Das habe ich als Physio auch mal ausprobiert. Aber da war die Rate der blauen Flecke, die ich erzeugt habe, deutlich höher als die mit meinen Fingern. Und somit bin ich eigentlich ganz happy mit dem, was ich da aktuell habe. Ich habe fairerweise bei dem Hype der Massagepistolen auch mal zugeschlagen und mir eine besorgt und mal versucht, das ein bisschen mit einzubauen. Muss aber sagen, persönlich finde ich das eher eine Wellnessbehandlung. Es mag vielleicht irgendwie einen Einfluss auf die Fata Pacini-Nervenkörperchen haben, die irgendwie auf Vibrationen und Co. Reagieren, weil so schnell wie so ein Gerät kann ich natürlich nicht vibrieren, aber ob das jetzt der Game-Changer-Mehrwert ist, das sei mal dahingestellt. Diese Pistole habe ich auch hier noch und hin und wieder, wenn die Leute nach so etwas fragen, dann leihe ich die gerne mal aus und kriege dann hinterher noch eine Tüte Bonbons wieder mitgebracht als Dankeschön und somit ist dann allen geholfen. Und das ist das, was ich ungefähr habe. Ja, würde mich mal interessieren, was unsere Zuhörerschaft so an Tools hat und ob die vielleicht noch die Idee haben, seitdem ich dieses oder jenes nutze, hat sich meine Arbeit um ein Vielfaches verbessert. Schreibt und schickt uns das gerne über klaas@gmail.com oder über unseren Instagram-Account Knochenjob-Podcast. Und ja, das ist das von meiner Seite, mein Lieber. Wir kommen mal zu unseren Tracks, weil wir wollten eigentlich heute eine kurze, knackige Folge machen, sind jetzt schon wieder wahnsinnig tief drin. Hast du Songs für die Playlist, mein Lieber?
Genau, beide beziehen sich auf das Thema Wissenschaft oder auf das Thema Vernunft. Es gibt einen schönen Song von dem wunderbaren Künstler Bonaparte. Der Song heißt Too Much, You Know Too Much. Ja, man kann auch zu viel wissen und sich das Leben dadurch verhageln, wenn man sich ständig mit solchen Sachen beschäftigt. You know politics, I know party chicks, ist zum Beispiel ein Zitat aus dem Song, den ich ganz gut finde. Und dann einen schönen Song der legendären Hamburger Band Tokotronic, pure Vernunft. Pure Vernunft darf niemals siegen.
Klar, ist schön, ne? Hätte ich dir gar nicht schöner zugetraut, Song, Hamburger Schule.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja,
nicht
ja,
schlecht.
Na klar.
Ja, ich hab, ja, ist auch, ja, okay, sorry, erzähl.
Viele Leute, die noch ein bisschen älter sind, so als wir, nicht Mitte 30, sondern Mitte 40 oder so in die Richtung gehen, die für die ist das halt eine unheimlich wichtige Geschichte gewesen, diese Hamburger Schule.
Ja,
ja, genau. Und der Song passt auch wirklich zu dem, was ich angesprochen habe. Ne? So diese, nur dieser Fokus auf diese Vernunft und so, das macht einen auf jeden Fall auch nicht glücklich. Und wir brauchen auf jeden Fall auch. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, Querdenker. Der Begriff ist ja heutzutage anders konnotiert, als es noch vor der Corona-Krise war. Naja, wir brauchen auf jeden Fall auch
kontroverse Ideen, ja.
Wir brauchen kontroverse Ideen.
Wir brauchen keine Querdenker. No Schwurbeling. Ja. Ja, okay. Hamburger Schule, muss ich sagen, höre ich mich auch mehr und mehr rein und muss auch ein bisschen schmunzeln, weil ich das früher als Pubertierender komplett verflucht habe und verurteilt habe und mittlerweile echt einen Zugriff dazu kriege. Finde ich einen coolen Track. Mein erster Song ist von We Are Scientists, einer Indie-Band, und heißt Nobody Move, Nobody Get Hurt, im Zusammenhang mit Wissenschaft. Und wir müssen jetzt irgendwie doch dann mal zusehen, dass wir unseren Kram in der Osteopathie geregelt kriegen. Das bedeutet, wie du schon sagst, mal ein bisschen bessere Studien machen, ein bisschen mehr Pioniergeist an den Start bringen, Dinge hinterfragen, Dinge neu interpretieren mit dem Respekt der alten Geister. Und da hat die New Yorker Combo Beastie Boys Get It Together mal zugeschrieben. Nicht zu diesem Thema, aber den adaptiere ich jetzt einfach da drauf. Krieg deinen Scheiß zusammen und dann wird das schon. Das sind meine beiden Tracks. Klaas, wir kommen zu unserer Kette. Du bist heute dran, eine Kette zu lösen. Und heute machen wir mal Bewegungsapparat. X-Beine hatte ich jetzt vermehrt Patienten diese Woche. Und was ich auch hatte, Kiefergelenk. Und du sagst mir, wie ich beide Patienten mit einem Manöver verbinden kann und verbessern kann.
Muss das so durch den ganzen Körper sein?
Ketten müssen immer durch den ganzen Körper sein. Du musst jetzt mir keine Technik sagen, die wird es wahrscheinlich so ohne easy peasy nicht geben, aber sag mir erstmal, verbinden die beiden sich überhaupt?
Ich greife mal das verbindende Element der Blase auf. Und zwar X-Beine kommen deutlich häufiger bei der weiblichen Patientenschaft vor. haben wir ein Problem mit der Blase, zum Beispiel eine Inkontinenz, dann ist es mehr oder weniger erwiesen, dass wir eine erhöhte Adduktorenspannung haben. Also dieses Zusammenkneifen der Beine, was es so sprichwörtlich gibt, wenn man auf Toilette muss, das gibt es tatsächlich. Die Adduktoren arbeiten mehr, wenn wir kurz davor sind, uns in die Hose zu pinkeln. Die unterstützen nämlich den Beckenboden und der Beckenboden ist halt das wichtigste oder eines der wichtigsten Kontinenzorgane dafür, wenn wir Blasenprobleme haben. Und dadurch, dass sich die Adduktoren anspannen, ziehen wir unsere Beine in die X-Beinstellung. Mhm. Da sind wir schon mal bei dem Diaphragma urogenitale, beim Beckenboden und bei der Blase. Haben wir, jetzt könnte man verschiedene Ketten machen, zum Beispiel wieder über die Diaphragmen. Das habe ich schon öfter gemacht, das lasse ich jetzt mal sein.
Nee, hast du nicht sofort beim Mund. Du kannst den Joker ziehen, aber ist okay. Wenn du noch eine andere hast, go for it.
Okay, Option Nummer 1 über die Diaphragmen. Beckenboden, Zwerchfell, Thoraxapertur, Mundboden, zack, bumm, Kiefer. Bam. Aber man könnte auch überlegen, wenn wir halt eben so eine Adduktorenspannung haben, dann sind wir vielleicht auch in einer Hyperlordose, in einem Hohlkreuz. Die Bauchmuskulatur vorne wird schwach und möchte nicht auf die Blase drücken. Dadurch hängt der Darm, der Dünndarm hängt zu weit nach vorne in Hypertonie raus. Zieht, wir können jetzt zum Beispiel sagen, an der zentralen Sehne oder auch über die Blätter von Glenar, letztendlich an der Leber. Oder halt auch, sagen wir mal, gehen wir mal lieber über den Darm, also Dickdarm, Dünndarm, Zwölffingerdarm, Magen. Magen zieht über den Ösophagus an der Schädelbasis am Sphenoid. Boom, wir sind über das Temporale am Kiefergelenk.
Stark, Junge, stark. Hast du mal eben kurz... Konntest du mir folgen, Dennis? Nee, natürlich nicht, ich habe schon abgeschaltet. aber, aber es klang so, als ob du diverse Messer an deinem Gürtel hast, die du alle zücken kannst, um solche Dinge zu lösen.
Ja, ich habe tatsächlich in der letzten Zeit mein Kettengame abgesteppt in der Praxis, habe mir da nochmal vermehrt Gedanken zu gemacht. Deswegen habe ich jetzt immer verschiedene Optionen, um zu mir immer zu überlegen, wenn die Leute mit diversen Beschwerden in die Praxis kommen, wie ich das oder ob ich das verbinden kann oder ob es da einen gemeinsamen Grund gibt. Und hier ist das jetzt so, die Blase, die ich mir da unter anderem vorstellen kann.
Mhm. Ja. Ja, alles klar. Alright.
Alright.
Nächsten Montag ist Class on Air. Soweit ist es, glaube ich. Jetzt, wo wir aufnehmen. Ich weiß nicht, wann ist Release, dies, das, Kakao.
am 10. Februar startet dieser Medomio Osteopathie Online-Kongress, für den man sich völlig kostenfrei noch anmelden kann. Ich bin nicht gleich an dem 10. dran, sondern ein paar Tage später. Also wenn ihr diese Folge frisch hört, schaut, ob ihr da nochmal Bock habt, daran teilzunehmen.
Stark, stark, alles klar. So. Klaas, du machst jetzt ein schönes Wochenende. Du fährst, glaube ich, mit ein paar Leuten im Urlaub. Da freue ich mich für dich. Ich werde hier nochmal ein bisschen den Schützengraben ausheben und ein bisschen an der Front arbeiten. Und wir hören uns in 14 Tagen mit einem frischen Thema und wünsche dir bis dahin alles Liebe und viel evidenzbasiertes Arbeiten.
Ja, wir warten auf den Kugelhagel, der aus der Forschersicht kommt, wenn diese Folge hier veröffentlicht wird.
Ja, alles klar. Au revoir.
Ja, au revoir. Thank you.